Guten Morgen von hier vorne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir machen das ja manchmal, dass wir uns so rumfragen im Pastorenkreis, wer wo mal zu Gast predigen möchte. Und so ist es geschehen. Silvan hat mich gefragt. Und ich hatte noch nichts anderes für heute Morgen. Dann habe ich gedacht, ich komme vorbei. Schon gesagt, Dirk heiße ich, Dirk Schütz, und ich bin seit 2 Jahren in Augsburg, in der FEG Augsburg Mitte, im Stadel dort. Und auch das kam in ungefähr so, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, da hinzukommen. Mein Kollege, der Michael Bitzer von dort, der hatte so überlegt, wen kann er sich da vorstellen, und hatte mich gefragt. Und dann war ich eigentlich nicht bereit. Ich war gut 12 Jahre, zuerst war ich in Siegen, das war meine erste Stelle nach dem Studium in Eversbach, Theologiestudium, und diese 12 Jahre, das ging mir wunderbar. Ich habe Kinder- und Jugendarbeit gemacht und ich habe eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt, zu wechseln zu dem Zeitpunkt, aber Gott hat nicht locker gelassen und dann kamen manche Dinge zusammen. Ich habe ein Jahr, vor dem Wechsel meine jetzige Frau kennengelernt und sozusagen in letzter Sekunde noch geheiratet und dann mitgenommen nach Augsburg. Also es hat alles wunderbar gepasst und wir freuen uns sehr, oder das war echt auch für uns ein guter Start, jetzt gemeinsam an einem neuen Ort auch zu starten. Sie musste nicht reinkommen in eine Gemeinde, die sie gar nicht kannte, also in Siegen-Mitte, sondern wir konnten hier ganz neu starten, hier in Augsburg. Und dann dort Gemeinde und alles drumherum neu kennen und auch das Eheleben. Und es ist spannend. Man kann auch noch mit, noch ein Datum, mit 41, beziehungsweise 39 war ich. Ja, jetzt bin ich 2 Jahre schon verheiratet, 2 Jahre in Augsburg, 2 Jahre verheiratet. Und da kann man das auch noch starten und es ist richtig gut. Ja, genau. Ihr fragt uns gerne nach. Ich finde das ganz spannend. Wir haben, vorhin habe ich gerade gehört, hier sind immer ganz viele Menschen im Urlaub gerade. Wer von euch ist gerade hier im Urlaub? Wow, das ist ja schon spannend, ne? Das ist eine ganz besondere Art von Gemeinde. Da hast du irgendwie so irgendwie immer 30% oder so, die gar nicht immer da sind. Schön. Ich habe vorhin auch noch welche begrüßt. Ihr kommt auch aus Siegen. Total spannend. Das kenne ich natürlich ganz gut. Cool. Ja, so, jetzt habe ich tatsächlich noch meine Fernbedienung liegen lassen. Die schnappe ich mir gerade noch. Und zwar habe ich den Bibeltext und so ein paar Dinge, die vielleicht hilfreich sind, um das mitverfolgen zu können, einfach so gestaltet, dass man die hier auf der Wand auch sehen kann. Und ich bete, dass Gott das dir heute gibt, was für dich heute dran ist. Und er derjenige ist, der die Offenbarung gibt. Denn wir können das irgendwie alles schön mit dem Verstand aufnehmen und manches vielleicht auch im Kopf verstehen, aber das hilft überhaupt nichts, wenn es nicht ins Herz rutscht. Und das bete ich. Jesus, danke dafür, dass du derjenige bist, der da ist und der redet. Und ich bete, dass du jetzt, dass du meine Worte zu deinen Worten machst und unser Herz erreichst. Brandes, normalerweise Pastor hier in der Gemeinde, der möchte gerne eine Predigtreihe starten unter diesem Titel: Toledot, Gott schreibt Geschichte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in der Predigt also da auch schon mit einzusteigen. Und ich habe so einen kleinen Handel gemacht. Ich habe gesagt, ich würde ungern mit 1. Mose 1 direkt anfangen, sondern ich finde es besonders spannend, da wo es um den Menschen geht. Also ich bin dann bei 1. Mose 3 und 4 gelandet und dachte, ich möchte gerne heute starten in etwas, was mich persönlich auch beschäftigt, ganz stark seit einem Jahr, würde ich mal sagen, ungefähr. Und es hat ganz viel damit zu tun, ich komme immer wieder auf diese Grundlagengeschichte der Menschheit. Das, was in der Bibel beschrieben wird von Adam und Eva, diese Geschichte. Und das Spannende ist ja, Adam heißt auf Hebräisch so viel wie Mensch, und Eva heißt zuerst gar nicht Eva, wenn man sich das anschaut, dann hat Adam ihr diesen Namen gegeben, sondern am Anfang heißt Eva einfach Adama, also Mensch und Menschin, könnte man sagen. Adam und Eva, die Geschichte, die wir uns heute angucken, unter anderem, wir springen da nochmal ganz kurz vielleicht ins Kapitel 4, wo es um Kain und Abel geht, aber diese Geschichte Adam und Eva, das ist sozusagen wirklich die Geschichte von dem typischen Mensch, also auch von dir und mir. Und es lohnt sich voll, da immer wieder reinzugucken, weil wir feststellen, wie wir Menschen so drauf sind. Die Bibel, die sagt uns, Gott ist Liebe. Und es zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Und dann schafft Gott also den Menschen und er schafft ihn als sein Ebenbild. Er schafft ihn als sein Ebenbild und das heißt, wir sind Gottes Vertretung auf der Erde. Wir sollen also ihn auf der Erde widerspiegeln, Liebe widerspiegeln. Und wir sind als sein Gegenüber geschaffen, das heißt es auch noch. Nicht aus uns selbst heraus, sondern er hat uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Gemeinschaft zu anderen Menschen und auch zu Gott. Und dann gibt es dieses eine große Problem, warum das alles nicht funktioniert. Und ich fand das mal ganz spannend, das war in der Zeit von Corona, da habe ich dieses Bild entdeckt. Forscher entdecken nächsten schrecklichen Virus. Egoismus. Das Ich. Darum geht es heute. Dieses tödliche Virus. Bis heute das Grundproblem eines jeden Menschen. Und deswegen als Untertitel, der Mensch sagt, ich will alleine. Übrigens, wer von euch Kinder hat oder schon mal Kinder gehört hat, welche Worte die zuerst sprechen können. Ganz häufig, und ich glaube, das ist kein Zufall, sind das Worte, die die Kinder zuerst lernen. Manchmal ist es auch Mama oder Papa, aber oft ist es auch so, dass ich will alleine, ja, alleine. So, dass das sehr früh kommt und das steckt einfach voll in den Menschen drin. Und wir wagen jetzt mal den Blick in die Bibel. Ich weiß nicht, ob du einen dabei hast, du kannst auch immer schön mitblättern. Ansonsten musst du dich auf das verlassen, was dann da vorne steht, an der Stelle. Wir wagen einen Blick, wie ist dieses Ego, wie ist dieses Ich entstanden. Und ich lese mal aus 1. Mose Kapitel 3, ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Spannend, es beginnt so mit diesem Gedanken des Misstrauens. Hat Gott wirklich gesagt, es ist ja so eine Stimme, die kann man jetzt der Schlange, dem Satan zuschreiben, aber ich glaube, es ist so eine Stimme, die wir sehr gut aus uns vielleicht auch heraus kennen. Dieses, könnte Gott wirklich gesagt haben? Und dann kommt ja erstmal so ein vollkommen wirres Ding, ja, also von wegen, dass ihr von den Bäumen des Gartens nicht essen dürft. Und das ist ja totaler Quatsch. Gott hat ja gesagt, esst von allen Bäumen. Ja, also dieser eine einzige Baum, den hat er verboten, aber ansonsten alles freigegeben. Hat Gott uns aber vielleicht doch etwas vorenthalten? Meint er es nicht gut mit uns? Okay. Oh. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Was ist der Sündenfall? So ist es überschrieben in der Lutherbibel, der Sündenfall. Was ist das? Der Sündenfall beginnt tatsächlich mit diesem Misstrauen gegenüber Gott und dann die Entscheidung, ich kann Gott doch nicht einfach so mein Leben anvertrauen. Dann nehme ich doch lieber mein Leben selbst in die Hand. Und dieser Baum der Erkenntnis, von dem die beiden essen, der steht einfach für diese Unabhängigkeit. Ich will alleine. Ab jetzt kann der Mensch nämlich entscheiden, was gut und böse ist. Und er möchte das gern alleine machen. Ohne Gott möchte er das entscheiden. Und jetzt finde ich es spannend, mal reinzuschauen, welche ultimative, direkten Folgen hat dieses Essen vom Baum der Erkenntnis. Und das Spannende ist, dass zuerst einmal genau das passiert, was die Schlange ja versprochen hat. Adam und Eva erkennen, was gut und schlecht ist. Die Lüge ist nur, dass das was Gutes ist. Lesen wir ab Vers 7 weiter. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Dankeschön. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht essen? Adam und Eva bekommen diese Erkenntnis. Und das allererste, was sie tatsächlich erkennen, ist, dass sie nackt sind. Was bedeutet das? Also natürlich haben die beiden vorher auch schon sich nackt gesehen, so wie Gott sie also geschaffen hat. Aber sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht. 1. Mose 2, Vers 25 kann man lesen, dass die beiden nackt waren, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und jetzt, mit dieser Erkenntnis von Gut und Böse, was dazukommt, allererste ist die Scham. Scham ist ein Gefühl, was wir Menschen haben, wenn wir erkennen, dass wir nicht so perfekt sind, wie wir meinen sein zu müssen. Wir schämen uns, wenn wir uns dieser Tatsache bewusst werden, dass wir einen vorgegebenen Standard nicht erfüllen. Und das Problem ist an der Stelle, dieser Standard, das ist ja ein Standard, den, also jetzt bezogen auf das Körperliche, sie erkennen, dass sie nackt sind, das ist überhaupt nichts Schlimmes, aber das ist der Standard, den sie selbst sich aufbauen. Sie wollen ja erkennen, was gut und böse ist. Also das, was sie erkennen, was sie für einen Fehler halten, ist etwas, was sie sich selbst aufladen, weil sie meinen, perfekt sein zu müssen. Übrigens ist perfekt kein biblischer Begriff, kommt der ganzen Bibel nicht vor. Wir sind von Gott nicht perfekt gemacht. Das könnte man jetzt länger darüber diskutieren, was der Unterschied ist zwischen perfekt und vollkommen. Aber perfekt ist eher so ein Begriff, der aus der Industrie kommt, der vielleicht eher zu Maschinen passt, ja, die perfekt ihr Ding machen, immer gleich funktionieren. Perfekt ist was Abgeschlossenes, da kommt nichts mehr dazu. Das ist aber nichts, was Gott für uns vorgesehen hat. Das Problem ist, dass die Menschen entscheiden wollen, was gut und was böse ist, ohne auf Gottes Maßstäbe zu gucken. Machen sie sich ihre eigenen Regeln. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in unserer Gesellschaft, in unserem Leben echt drunter leiden auch. Wir haben so viele Maßstäbe, oder? Und so viele Maßstäbe in dieser Welt, wo man irgendwie meint, da müsste man sich dran halten und die müsste man so erreichen. Man, muss irgendwie bestimmte Sachen können, man muss bestimmte Dinge haben, also vielleicht irgendwelche digitalen Gerätschaften oder sonst was. Man muss irgendwie eine bestimmte Art und Weise aussehen, dass man dem Schönheitsideal der aktuell der Gesellschaft irgendwie entspricht. Und eigentlich wollen wir Gott sein, perfekt sein. Und das sind wir nicht. Und dann, wer sich schämt, der möchte sich schützen, weil er Angst hat. Weil ich Angst habe, dass das, was bei mir nicht gut ist, was nicht perfekt ist, andere mitbekommen und ich dann verletzt werde. Die Angst davor, abgelehnt zu werden. Kannst du erkennen, was für ein Fluch dieses Essen vom Baum der Erkenntnis schon mit sich bringt? Adam und Eva, die vorher sich mit leuchtenden Augen angesehen haben, nackt, so wie Gott sie geschaffen hat, die kommen jetzt noch nicht mal damit klar, dass der eigene Partner, übrigens der einzige im ganzen Garten, sie so sieht, so verletzlich. Noch nicht mal der eigene Partner soll sie so sehen und deswegen schnappen sie sich da diese paar Blätter, sammeln die zusammen und schneidern sich die ersten Boxershorts und Mini-Rock, könnte man sagen. Ich glaube, so ist es auch heute noch, wenn wir Fehler machen. Wir versuchen, diese Fehler irgendwie möglichst gut zu verstecken. Wir bekommen Angst, dass das offenbar wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, dass du das kennst. Dieses Fehler erstmal verstecken zu wollen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sogar, nicht nur vor anderen Menschen, sogar deine Fehler eigentlich versuchst, vor Gott zu verstecken. Vielleicht, weil du weißt, dass du es nicht wert bist. Vielleicht weißt, dass du Sünde in deinem Leben hast, dass du Schuld hast. Anstatt genau das Evangelium wahrzunehmen und Gott zu erleben als der sagt, genau für dich bin ich da. Herzlich willkommen. Aber stattdessen gehen wir manchmal den anderen Weg. Und dadurch treibt diese Treppe immer am Ende, treibt das Scham, Angst, treibt immer in die Einsamkeit. Wir bleiben für uns alleine. Und ich finde es an der Stelle übrigens so großartig, was Gott macht. Gott macht sich auf die Suche nach den Menschen. Der ruft, Adam, Adam, wo bist du? Gott sucht uns, weil er weiß, dass wir es verbockt haben. Gerade deswegen möchte er ja, uns anreden, damit wir uns eben nicht verstecken möchten. Er möchte diese Schamgrenze überwinden. Er möchte Lügen aufdecken. Und manchmal ist es was, wenn Gott da in dein Leben kommt und was aufdeckt, manchmal tut es echt weh. Aber ich glaube, dass es richtig gut ist, wenn du beginnst, es zuzulassen, dass Gott an der Stelle was aufdeckt, um es heil zu machen. Adam ist leider nicht fähig, zu seinen Fehlern zu stehen. Da beginnt dieses tolle Hin und Her Verschiebespiel. Also wer jetzt hier schuld dran ist. Und leider bleibt er mit seiner Entscheidung alleine. Er bleibt mit der Entscheidung alleine, ein Leben ohne Gott führen zu wollen. Er möchte alleine sein damit. Und ich lese mal weiter ab Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn der Gott, der Herr, aus dem Garten und dass er die Erde bebaue, von der er genommen wurde. Lange Zeit habe ich diese Sündenfallgeschichte irgendwie, glaube ich, falsch gelesen. Ich habe so gedacht, naja, Gott bestraft den Menschen, weil die irgendwie in diese Frucht gebissen haben und schickt ihn dann raus aus dem Garten, weil er, keine Ahnung, also ob er irgendwie beleidigt wäre, dass Adam und Eva da nicht seinen Geboten befolgt hätte. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt den Menschen. Und weil wir Menschen uns entschieden haben, nach unseren eigenen Maßstäben zu leben, begrenzt Gott diese gottlose Lebenszeit. Weil es ihn schmerzt. Weil es ihn schmerzt, dass der Mensch ohne ihn ist. Ohne ihn, der doch der liebende Vater im Himmel ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist und ewig in dieser Situation, in diesem Zustand lebt. Das Problem bei diesem Sündenfall ist nicht der einmalige Ungehorsam von Adam und Eva. Das Problem ist die Entscheidung des Menschen, und es ist heute noch so, auf das eigene Ich zu schauen. Das ist wieder dieses Virus, dieser Egoismus, dieses Ich will alleine. Der Blick von dem Menschen richtet sich auf sich selbst. Und indem der Mensch auf sich selbst schaut, geht er verloren. Und das ist die ultimative Daseinsverfehlung. Also die Bibel nennt das Sünde. Also etwas, wo der Mensch einfach nicht zu geschaffen ist. Der Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes, als Gemeinschaftswesen. Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Und jetzt sagt der Mensch, ich alleine. Luther nennt das einmal Homo incurvatus in se. Also ein Mensch, der in sich verkrümmt ist. Ist das etwas, was den Menschen beschreibt, auch heute noch? Ich glaube ja. Und Scham, Angst, Einsamkeit sind Folgen davon. Gott hat gesagt, und das ist etwas, was echt, wir haben ja auch nach und nach erst einleuchtet, was das wirklich eigentlich heißt. 1. Mose 2, Vers 17 sagt er, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Jetzt könnte man sagen, ja, ist der Mensch denn gestorben eigentlich, als er von der Frucht gegessen hat? Nee, nicht direkt. Nicht physisch zumindest. Der Tod kam aber ins Leben der Menschen. Und vor allen Dingen starb der Mensch innerlich. Er starb geistlich. Die Connection zu Gott, die war unterbrochen. Und immer wenn wir in der Bibel von Tod lesen, da ist an vielen Stellen, ist gar nicht unbedingt an den physischen Tod gedacht, sondern es ist an den geistlichen Tod gedacht. Diese Trennung von Gott, dem Vater. Und jetzt schauen wir nochmal kurz ins Kapitel 4, was diese Trennung, was diese Gottlosigkeit tatsächlich auch noch für Folgen hat. Kapitel 4, ich lese mal ab Vers 1, da haben wir es nochmal. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain und Abel sind zwei sehr unterschiedliche Zwillinge. Ich bin übrigens auch ein Zwilling, zweieig, auch unterschiedlich, glaube ich, tatsächlich sehr unterschiedlich. Und Kain und Abel bringen zwei sehr unterschiedliche Opfer. Es ist auf den ersten Blick gar nicht so sehr so direkt zu sehen. Man könnte ja sagen, okay, der eine ist halt Ackermann und bringt halt Frucht vom Feld und der andere ist halt Schäfer und er bringt halt Tiere als Opfer. Aber der Unterschied war wesentlich größer und ein Hinweis darauf steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4. Da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben hat er ein besseres Opfer dargebracht. Der Unterschied ist also ein innerlicher. Es geht um das Herz. Und ein Hinweis auf die Herzenseinstellung von Kain ist, dass er wahrscheinlich nichts Besonderes zum Opfer gebracht hat. Also hier heißt es ja einfach, er brachte von den Früchten des Feldes. Abel aber brachte von den Erstlingen, also die Erstgeborenen, die kräftigsten und dann das Fett davon, also wirklich was Besonderes. Und Kain opfert möglicherweise einfach der Tradition halber. Opfert vielleicht, um vor Menschen gut dazustehen, vielleicht um sein Gesicht zu wahren oder und vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, naja, der Ackerboden ist doch so schwer auch zu bearbeiten und ich muss noch ein bisschen vorsorgen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Kain ist so ein Bild von Mensch, der tatsächlich aufwächst mit dieser Erkenntnis des Guten und Bösen in seinem, ja, mit seinem eigenen Lebenskompass, den er dafür benutzt. Kain war ganz und gar, wie Luther sagen, in sich selbst verkrümmt. Und er ergrimmt sehr, als er sich ungerecht behandelt fühlt von Gott. Er senkt finster seinen Blick. Er schaut zur Erde. Weg von Gott. Er schaut zur Erde. Und dann kommt Gott wieder mit dieser Frage auch zu ihm. Er möchte ihm begegnen und sagt, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, dass wenn du Gutes im Sinn hast, so kannst du frei den Blick erheben? Hast du aber nichts Gutes im Sinn, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Wenn sich Gottes Stimme in deinem Gewissen meldet, so, dann ist es die Aufforderung, über die Sünde zu herrschen. Das Problem sind nämlich nicht die Gefühle, die kommen. Wir Menschen sind immer wieder, erleben wir Gefühle, die auch nicht gut sind. Aber die Frage ist, was ich damit mache. Wir haben ganz wenig Kontrolle über Gefühle, aber wir haben Kontrolle über unsere Gedanken und aus den Gedanken kommen die Reaktionen. An der Stelle gilt es umzudenken. Kain hatte die Möglichkeit umzukehren. Er hatte die Möglichkeit, Buße zu tun. Er hätte sich demütigen können und er hätte sagen können, ja Gott, ich war selbstsüchtig, ich war eifersüchtig und ich habe dich nicht geehrt, ich habe dir nicht vertraut, ich habe meinem Bruder verachtet und ich war hochmütig, vergib mir und schenk mir einen Neuanfang. Und Gott hätte es liebend gerne angenommen. Aber Kains Stolz, seine Ich-Zentriertheit, die verhindert seine Umkehr. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat, deines Bruders Blut von deinen Händen zu empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden, so wird mir es ergehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Und ich finde es interessant, dass Kain hier an der Stelle nicht sagt, meine Schuld ist zu schwer, auf dass du mir vergeben könntest. Kain hat Vergebung gar nicht im Blick, danach fragt er nicht. Er sagt, meine Schuld ist mir zu schwer, dass ich sie tragen kann. Er kümmert sich wieder um sich, um diesen Fluch, der ihn begleitet. Und das beschäftigt ihn. Und ich finde das echt ein trauriger Satz, der das Ganze dann abschließt. Also hier der Herr sprach zu ihm, noch gnädig, nein, sondern wer keinen Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen, ein Kain, sodass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Und so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn. Und er wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Das ist echt ein trauriges Ende für mich. Erste Mose 3 und 4 erzählen von diesem Grundproblem des Menschen. Das Problem des Menschen ist das Selbst. Tod im Selbst. Schlussendlich, weil wir unser eigener Gott sein wollen. Wir wollen unabhängig sein. Und diese Unabhängigkeit ist schlussendlich einfach auch ein Trugschluss. Kein Mensch ist wirklich unabhängig. Du wirst immer, wenn du versuchst, von falschen Dingen unabhängig zu sein, wirst du immer abhängig sein von deinen Umständen. Bestimmt sein vom Leben, von dem, wie es gerade geht, von anderen Menschen, vielleicht auch von deinen eigenen Vorstellungen nur. Aber diese Unabhängigkeit, die führt, glaube ich, tatsächlich in dieses Land Not, in diese Ruhelosigkeit, in dieses ruhelose Umherwandern. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so. Wir sind dazu gemacht, dass wir abhängig sind. In einer einzig guten Abhängigkeit, die es gibt. Das ist die Abhängigkeit von unserem Vater im Himmel, der uns lieb hat. Wovon bist du abhängig? Die Bibel sagt, und es zieht sich durch, dass wir nicht dazu gemacht sind, uns um uns selbst zu drehen. Und das ist spannend, weil unsere Gesellschaft hat ganz viele Begriffe, die super positiv gefüllt sind, wo dieses Selbst, dieses Ich drin vorkommt. Also Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Aber wir sind nicht gemacht worden, um für uns selbst zu leben. Das ist die größte Lüge in unserem Leben. Du bist dazu bestimmt, Kind Gottes zu sein. Des Schöpfers der Welt, deines liebenden Vaters im Himmel. Und tatsächlich ist die Lösung des Evangeliums, das entdecke ich immer mehr, ist es, dieses Selbst tatsächlich zu streichen. Das ist das Evangelium, was Jesus den Jüngern mal so sagt, Matthäus 16, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist das Evangelium. Wusstest du das? Also, wenn du schon Christ bist, vielleicht hast du schon was von der Taufe gehört. Sich selbst sterben ist genau das, was in der Taufe passiert. Der alte Mensch, der für sich selbst lebt, der begräbt sein altes Leben, sein selbstbestimmtes Leben. Und er steht auf zu einem neuen Leben. Er wird geboren, neu geboren, mit einem neuen Vorzeichen. Und das Ergebnis ist, der Paulus sagt es mal so, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Evangelium. Nicht mehr ich lebe. Ein fröhlicher Tod. Es klingt verrückt, wenn du Gott noch nie begegnet bist. Aber es ist die Freiheit, es ist absolute Freiheit, wenn du weißt, dass dein neues Leben in Christus ist und Christus in dir lebt und du es nicht mehr selbst bestimmen musst. Täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Ich habe früher manchmal so den Eindruck gehabt, dass Leute, oder ich habe das auch schon so gehört, dass Leute sagen, naja, so nach dem Motto, ja, jeder muss halt sein Kreuz tragen. So nach dem Motto, ja, im Leben gibt es ganz viele schlimme Dinge und es ist alles irgendwie schwer und dann muss halt jeder so sein Kreuz tragen, also jeder hat so sein Päckchen, was halt einfach irgendwie sein muss, aus was für einem Grund auch immer. Da ist halt Leben und jeder hat sein Kreuz zu tragen. Kreuz ist nicht Leiden. Kreuz ist Tod. Das Kreuz ist kein Folterinstrument, sondern es ist ein Instrument vor allen Dingen der Hinrichtung. Und wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, dann nicht für eine kurze Zeit, um so ein bisschen zu leiden, sondern es ist dafür gedacht, dass wir daran sterben, dass unser alter Mensch daran stirbt. Das ist das Kreuz. Ich glaube, wenn du das begreifst, wenn das wirklich etwas ist, wo du dich für entscheidest, dein altes Leben zu sterben, dann wirst du erleben, dass dahinter Freiheit steckt, dass Gott dir wirklich ein neues Leben schenken kann. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so ging, dass du das Evangelium, ich habe das vor ein, zwei Jahren das erste Mal so begriffen. Ja, ich glaube, es hat bestimmt auch schon mal irgendwann jemand mal gepredigt. Aber ich habe das Evangelium häufig so erklärt, dass ich sagte, ja, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja? Und damit du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast, irgendwann einmal. Und dann ist Jesus noch dein guter Freund, der kommt in dein Leben rein und der hilft dir dann auch immer, vielleicht bei Problemen, er ist immer für dich da. Ja, aber, beziehungsweise ja und, es geht nicht darum, dass wir in unserem Leben einfach ein super Leben haben, weil Jesus irgendwie uns immer hilft. Es ist ein Leben, was nicht dazu bestimmt ist, ein Leben für uns selbst zu sein. Und ich glaube, manchmal haben wir das Evangelium zu etwas gemacht, bei dem es irgendwie ja, nur darum geht, Dinge von Gott zu bekommen. Statt wirklich zu begreifen, dass es darum geht, unser altes Leben zu sterben und in ein Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Genau das, was wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Das ist auch heute noch Gottes Wunsch und Gottes Ziel für jeden Menschen. Und zwar indem er selbst in dich hineinkommt. Nicht indem du das machen musst. Von wegen, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und dann strenge ich mich an, so zu sein wie Jesus. Und ich gucke mir diesen Jesus an, was ich da in der Bibel lese, wie der da auf der Erde unterwegs war. Und ich versuche genau so auch zu sein. Das ist doch keine Freiheit. Nein, das ist Religiosität. Und das, was das Evangelium ist, ist der Heilige Geist. Gott kommt in dich hinein und er verändert dich von innen nach außen. Ich habe mir einen Marker hier in die Bibel gemacht. Ich heute Morgen noch beim Frühstück habe ich den mal aufgeschlagen und der Vers ist mir so wichtig geworden. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der da Geist ist. Indem du Gott anschaust, indem du nicht auf dich selbst schaust, sondern auf Gott schaust, bist du verwandelt in sein Bild, in sein Ebenbild. Und zwar von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist richtig stark, was hier steht. Also da steckt echt Evangelium dahinter. Und indem du ihn anschaust, wirst du verwandelt, indem du nicht auf dich selbst schaust. Okay, ich beginne das auch immer mehr erst zu verstehen und vielleicht ist es für dich alles schon klar, aber ich wünschte mir, dass das unser Leben so erfüllt, dass es wirklich strahlt. Dieser Vers, der in 2. Korinther Kapitel 3 hier steht, der steht im Zusammenhang, dass Paulus erzählt von Mose, der auf den Berg ging, Gott begegnet ist und danach so geleuchtet hat in seinem Angesicht, dass er, als er runterging, sein Gesicht verdecken musste mit einer Decke, damit die anderen nicht geblendet wurden. Und er hatte, das steht auch hier in diesem Text, er hatte nur eine Herrlichkeit, die zeitlich war und die wieder vergangen ist. Und wir sind dazu bestimmt, eine Herrlichkeit in uns zu tragen, die nicht vergeht, sondern die immer stärker wird. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ich mal so sonntags morgens in den Gottesdienst reinkomme und ich werde geblendet. Hey, das ist nicht was? Weil Christus in uns lebt. Nicht, weil wir die großartigsten Leute sind. Weil Christus in uns lebt. Danach sehne ich mich. Das ist das Leben am Baum des Lebens. Christus in mir. Und du kannst dich entscheiden, an welchem Baum du leben möchtest. Baum der Erkenntnis oder ein Baum des Lebens. Und dieses neue Leben, was Jesus für dich hat, das ist er selbst. Er ist das Leben. An diesem Baum, wenn du an diesem Baum bist, wirst du verändert. Jesus Christus wird immer mehr Gestalt in dir annehmen. Jesus, das ist das Evangelium. Es ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel. Gib dich nicht damit zufrieden, wenn du das jemals gedacht hast. Es ist nicht nur ewiges Leben, irgendwie dieses Leben nach dem Tod, sondern du darfst Kind Gottes sein. Jetzt schon. Weil Jesus in dir lebt, trägst du Ewigkeit. Es geht nicht darum, es geht darum, ihn kennenzulernen. Jesus mit dir. Nicht nur Jesus mit dir, sondern Jesus in dir vor allen Dingen. Nicht nur gesegnet werden, sondern verändert werden. Das Evangelium ist vor allen Dingen, dass du sterben kannst, dass Christus in dir groß wird. Okay, ich glaube, so viel für heute. Ich merke, das Thema begeistert mich und ich wünsche dir, dass Gott dir die Offenbarung zuschenkt. Und ich habe vor 3 Jahren letztens mit einem Freund nochmal drüber gesprochen, gab es nach einer Predigt jemand, der weiße Zettel verteilt hat an alle. Habe ich jetzt heute nicht dabei, aber vielleicht hast du zu Hause einen. Die weißen Zettel verteilt und gesagt, vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen, wirklich Gott einen Blankoscheck auszustellen. Er sagt, das ist wie ein Blankoscheck. Man hat uns aufgefordert, wenn wir das möchten, wenn du es wirklich möchtest, auf diesen Zettel einfach deine Unterschrift draufzupacken und den ansonsten weiß zu lassen. Zu sagen, Gott, das ist jetzt ein Leben, was du beschreiben darfst, wo du hineinkommen darfst. Vielleicht machst du das zu Hause mal. Oder du meldest dich an zur nächsten Taufe. Ich glaube, ihr habt auch bald Taufe, oder? 23. Am 23.07. ist Taufe. Noch bestimmt die Möglichkeit, sich dafür anzumelden. Und ganz bewusst das alte Leben zu beenden, zum neuen Leben aufzuerstehen. Christus in dir. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist. Ich danke dir dafür, dass du lebendig bist in mir. Und ich möchte das immer mehr glauben, im Glauben festhalten, mich für gestorben halten. Und nicht wieder nach dem alten Leben greifen, wo es darum geht, ich muss Dinge erkennen, ich muss Wissen ansammeln, ich muss Entscheidungen, mein Leben schlussendlich selbst in der Hand haben. Ich wünsche mir immer mehr, dass ich dieses Leben wirklich dir abgeben kann. Und dass du dieses Leben schreibst und dass du dieses Leben lebst. Und dass deswegen ja, andere Menschen sehen, was für ein Unterschied das ist. Jesus, ich bete, dass du uns das festhältst, was wichtig war heute für uns. Und dass du gibst, dass es Frucht bringt. Amen.